Guten Morgen, Jens. Deine heutige Mission: digitale Souveränität aktivieren.
Willkommen bei Rethys Reset, dem Podcast für den digitalen Neustart. Hier spricht Jens Blust, IT-Unternehmer, Digitalstratege und der Mann, der den Knopf zum Netzwerk-Reset drückt. Digital souverän statt digital abhängig. Der erste Schritt beginnt heute.
Herzlich willkommen zu Rethys Reset. Ich bin Jessica Sander und bei mir sitzt Jens Blust, der Mann, der nicht nur den Reset-Knopf in der IT-Welt drückt, das ist mehr so ein ganzheitlicher Ansatz. Und heute sprechen wir darüber, wie Unternehmen Schritt für Schritt raus aus der digitalen Abhängigkeit kommen, sozusagen über die Exit-Strategien und rein in echte Souveränität. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Jessica, schön, dass ich da sein kann.
Ja, unsere zweite Folge und natürlich starten wir, wie ab jetzt in jeder Folge, immer mit einer provokanten Frage. Und zwar, kann man wirklich unabhängig von den Tech-Giganten werden oder ist das riskanter IT-Selbstmord? Jens, für den Start nur einmal ganz kurz.
Ja. Um deine Frage zu beantworten, ja. Man kann souverän werden, man kann es tun, aber man muss sich von der Illusion befreien, dass es keine Veränderung wäre. Es ist eine Veränderung, Veränderungen tun weh und ich sage ganz klar, ja, es ist möglich. Aber man muss dafür bereit sein und man muss es wollen.
Bevor wir aber gleich über Lösungen sprechen, lass uns doch noch mal ganz kurz über das Warum reden. Du hast uns natürlich in Folge 1 schon erklärt, warum digitale Unabhängigkeit jetzt so wichtig ist. Aber noch mal ganz konkret, sag jetzt noch mal, warum es jetzt an der Zeit ist, sozusagen souverän zu werden?
Das ist eine vielschichtige Frage. Wenn wir gerade, also das Dringendste und das Größte, wenn ich jetzt im Augenblick eine beliebige Zeitung aufschlage und dort über diese großen internationalen Themen lese, die da gerade die Zölle von Amerika, die EU, die ganzen Themen. Wir importieren die meiste Software. Es gibt nur ganz wenige tatsächlich Software aus Deutschland, die Unternehmen tatsächlich einsetzen. Das heißt, es wird ganz viel auch aus dem Ausland bezogen, auch Hardware wird ganz oft aus dem Ausland bezogen. Und das ist so vielleicht der größte Punkt, ja, wo man sagt, okay, das kann jeder sehen und jeder verstehen, dass da dieser. Aber im nächsten Schritt geht es eigentlich für das Unternehmen um was anderes, nämlich um den Fortbestand. Mhm. Ich kann, wenn ich Wert drauf lege, dafür sorgen, dass ich in meinen IT-Bereichen oder in meinen Unternehmensbereichen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage nicht nur IT, in meinen Unternehmensbereichen einfach bei jeder Entscheidung, ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Hersteller einzusetzen, darauf achte, dass ich in der Lage bin, im Notfall auch was anderes nutzen zu können. Das heißt, standardisierte Schnittstellen nutzen statt proprietäre Schnittstellen nutzen. Einfach, wenn ich in eine Cloud gehe, mir schon vorher Gedanken machen, wo sind die Daten, kriege ich die wieder raus und wenn ja, in welcher Form, kann ich die weiterverarbeiten? Das ist einfach so ein bisschen dieses, man bekommt wieder die Kontrolle zurück. Und das nächste Thema ist natürlich auch ein Geldthema. Ja, wenn ich alles aus einer Hand habe und der Hersteller und ich dem ausgeliefert bin, der Hersteller erhöht die Preise um 30% und das vielleicht alle 3 Jahre, wie wir jetzt in der letzten Zeit schon öfters gesehen haben, dann wachsen plötzlich Kosten, ohne dass ich als Unternehmen damit da groß eine Möglichkeit habe, das zu beeinflussen. Das heißt, ich bin gezwungen, mehr Umsatz zu machen, mehr Effizienz zu machen, ohne dass ich mehr Funktionalität oder mehr Produktivität bekomme.
Aber du hast gerade gesagt, es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als der Fortbestand des Unternehmens.
Ja, das kann man natürlich auch, das ist tatsächlich so. Am deutlichsten wird das, wenn so ein Hack kommt, ja, wenn mal ein Unternehmen sich ein Virus oder sowas eingefangen hat und von heute auf morgen nicht mehr in der Lage ist zu produzieren, nicht mehr in der Lage ist, Aufträge abzuarbeiten, seine Mitarbeiter alle in den Urlaub schicken muss oder in Kurzarbeit schicken muss, dass die gesamte Lieferverpflichtungen eventuell dann auch noch in Sanktionszahlungen dann münden, das kann ein Unternehmen nachhaltig beschädigen. Und es gab eine Studie, die ist schon ein paar Jahre alt aus Amerika, wo untersucht worden ist, wenn ein Unternehmen länger als drei Tage am Stück nicht mehr auf die IT zugreifen konnte, dann sind innerhalb von 2 Jahren 70% der Unternehmen insolvent gegangen, weil es einfach eine so große Delle hinterlässt. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, und ich rede jetzt nicht davon, dass ein Gerät ausfällt und man hat ein Ersatzgerät beschafft, sondern tatsächlich die Gesamtanlage oder die Daten vielleicht sogar weg sind oder dass man plötzlich keinen Zugriff mehr auf die Daten hat, weil vielleicht eine internationale Gesetzgebung den plötzlich verhindert, dann steht das Unternehmen im Gesamten und damit nicht nur der Arme, das Geschäft an sich, der Unternehmer verdient dann kein Geld mehr oder der Aktionär kann kein Shareholder Value mehr ziehen, sondern denken wir mal an die ganzen Familien, an die Leute, die da arbeiten, an die Kinder, an das Häusle, das abgezahlt wird, an das Auto, das abgezahlt wird. Das Unternehmen hat eine Verantwortung. Und zwar nicht nur gegenüber dem Aktionär, sondern eben auch gegenüber seinen Mitarbeitern. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und sagt, okay, wir haben jetzt die und die Abhängigkeit, wir sind uns dessen bewusst. Lass uns mal überlegen, was wäre, wenn, wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit raus? Und dann kann man immer noch entscheiden, wollen wir das strategisch oder wollen wir das nicht? Das ist auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich sich der Abhängigkeiten bewusst zu werden, damit man überhaupt in der Lage ist, souverän zu handeln, wenn es drauf ankommt.
Perfekt. Und genau darum soll es nämlich heute gehen, die Exit-Strategien. Aber bevor wir jetzt noch weiter einsteigen, Jens, erstmal nochmal der kleine Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen. Es kann nämlich sein, dass wir ein Unternehmen sozusagen etwas öfter nennen werden.
Wenn jetzt ein einzelner Unternehmensname in den nächsten 30 Minuten fällt, dann bedeutet das nicht, dass wir dieses Unternehmen an den Pranger stellen wollen, sondern es geht vor allem darum, diese Awareness zu haben. Und Microsoft setzt nun mal fast jeder ein. Deswegen ist das ein Beispiel, mit dem jeder hier was anfangen kann.
Perfekt, aber dann, das führt uns ja direkt zu unserer provokanten Frage vom Anfang zurück, die du ja schon ganz kurz beantwortet hast und jetzt natürlich nochmal ausführlicher. Was antwortest du Geschäftsführern, wenn die sagen, ja, ohne die großen Tech-Unternehmen geht es nicht, natürlich nutzen wir Microsoft?
Naja, ich würde mich da zurückziehen auf das, was jeder Rechtsanwalt sagt, das kommt darauf an. Natürlich hängt's vom Einsatzzweck ab. Wie ich gerade vorhin zum Beispiel erwähnt habe, wenn ich bestimmte Einsatzzwecke habe, die so groß sind, dass ich es einfach selber nicht machen kann, dann miete ich mir kurzfristig Ressourcen an, lagere das aus. Wie zum Beispiel die Londoner Underground. Wenn die Schnee haben, dann kommen so viele Anfragen bei denen rein über die Webseite, dass die Webserver, die das ganze Jahr über ausreichen, vollkommen zusammenbrechen. Was machen die in dem Moment? Das ist vollautomatisiert. Die starten in der Cloud weitere Server, mehrere hundert. Die sind innerhalb von 3 Minuten betriebsbereit. Dann starten die an. Die Anfragen werden von den Servern in der Cloud beantwortet. Und wenn diese 3 Tage Schnee vorbei sind und die Anfragen nach dem Wetter und nach den Fahrplänen plötzlich wieder im normalen Bereich sind, dann beenden die auch diese Server in der Cloud wieder. Also solche Szenarien, da ist eine Cloud unheimlich gut. Oder zum Beispiel auch E-Mail. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, eine E-Mail-Sicherheit richtig abbilden. Das gelingt über eine Cloud sehr viel einfacher und sehr viel zuverlässiger, als wenn das jemand selbst macht. Aber man muss sich immer des genauen Einsatzzwecks im Klaren sein. Und ich sage auch ganz klar, ein Unternehmen, das möchte, das sagt, ich will souverän werden, ich will unabhängig werden, ich möchte immer in der Lage sein, eine Alternative für unsere Prozesse, für unsere Systeme in Betrieb zu nehmen, das kann auch ohne die US-Tech-Giganten. Es ist eine Frage des Willens.
Wollte ich gerade sagen, dann haben wir eigentlich schon unseren Mythos resettet, und zwar ohne die großen Tech-Giganten ist man verloren. Das heißt, das hast du eigentlich schon beantwortet. Schwachsinn, ja?
Zumindest für den klassischen deutschen Mittelstand. Wenn ich jetzt so in die deutsche Unternehmenslandschaft schaue, dann haben wir hauptsächlich mittelständische Unternehmen, die setzen die Computer für die Steuerung ihrer Produktionsanlagen ein, die setzen die PCs um miteinander zu kommunizieren, sei es jetzt E-Mail, Kalender, Chat oder wir kennen ja Videokonferenzen, solche Themen, das haben alle Standardanwendungen, werden von allen Unternehmen in etwa gleich benutzt. Und Microsoft bietet ein schönes, voll integriertes Produkt, wo im Endeffekt die allermeisten Anwendungen mit einem Mausklick oder mit einem Setup-Befehl zur Verfügung stehen. Das ist zwar sehr einfach, aber eben auch sehr riskant. Diese Umarmung, ich nenne das immer Umarmung, ja, Microsoft und wie vorhin im Disclaimer gesagt, ich rede jetzt nicht nur von Microsoft, aber Microsoft exemplarisch. Die Microsoft-Umarmung der Unternehmen, die ist sehr vollständig. Denn ich fange an mit Mail, dann natürlich benutze ich noch den Kalender.
Das ist ja auch gemütlich, ne?
Das, was Outlook früher gemacht hat. Dann lege ich noch meine Dateien ab. Plötzlich habe ich die Datenbanken auf der Cloud. Und dann kommt die letzte Stufe oder die gefährlichste Stufe. Das ist, dass man auch das Berechtigungskonzept, die Berechtigungsdatenbanken in die Cloud legt. Und in dem Moment gebe ich aber die Schlüssel für mein eigenes Netzwerk außer Haus. Und das ist der Moment, wo ein Unternehmen tatsächlich sehr ernsthaft drüber nachdenken muss, wer ist denn überhaupt noch der Herr in meiner IT? Wer hat Zugriff auf meine Daten? Denn in dem Moment, wo ich jemand anderem die Schlüsselgewalt gebe, kann ich nicht mehr kontrollieren, welche Schlüssel der andere hat. Und ich bin der Meinung, dass ein Unternehmen grundsätzlich immer die Schlüssel in der eigenen Hand haben sollte. Man kann Nachschlüssel machen, vielleicht für die eine Tür oder die andere Tür, aber die Hauptschlüssel, die zentrale Schlüsselgewalt sollte immer in der Hand des Unternehmens liegen. Und deswegen bin ich der Meinung, bestimmte Sachen müssen gut abgewägt werden, wenn man sie in die Cloud stellt. Es geht manchmal nicht anders, gar keine Frage, aber man macht es mit Bedacht oder man macht es auch isoliert. Man sagt, okay, den Bereich nehme ich in die Cloud, aber nicht alles.
Erzähl mir mal ein bisschen über die Vorgänge mit den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest. Du hast uns ja in der Folge 1 erzählt, dass du 2 Unternehmen jetzt auf Linux umgestellt hast, 2 Betriebe. Nimm uns mal ein bisschen in diesen Prozess mit. Wie groß war diese Überzeugungsarbeit am Anfang? Wie lief dieser Prozess ab und wie zufrieden ist man jetzt? Was hat sich großartig verändert? Also, dass wir uns das mal vorstellen können.
Ach, es war eigentlich der Start kam daraus, dass die Unternehmen mit dieser Windows 10 Support Ende im Oktober konfrontiert waren und über ihre PC-Landschaft eine Art Investitionssumme hatten, dass sie einfach gesagt haben, oh Mist, wir müssen 50 PCs austauschen von Windows 10 auf Windows 11. Und die PCs liefen ja alle noch, die waren erst ein paar Jahre alt, die laufen hervorragend. Und diese eine Aufgabe, die diese PCs an der Produktionsstraße erfüllen, die macht keinen Unterschied, ob die unter Windows 10 oder Windows 11 läuft. Diese Investitionen, die sind schnell höhere fünfstellige Beträge, was jetzt für einen Konzern sicherlich Peanuts sind, aber für einen deutschen Mittelständler, der plötzlich sagt, oh Mist, jetzt müssen wir ungeplant oder geplant höhere Beträge in die Hand nehmen, da wird schon die Frage laut, ob man das irgendwie vermeiden kann. Das war eigentlich immer so ein bisschen dieser Trigger, wo man sagt, ey, gibt es eine andere Möglichkeit? Und eine der offensichtlichsten Möglichkeiten ist, dass man sagt, wir nutzen die PCs weiter, aber wir machen ein anderes Betriebssystem drauf. Mhm. Wir machen Windows 10 runter, wir machen Linux drauf und starten unter dem Linux-Betriebssystem dann die Anwendung, die notwendige.
Aber ist das für so ein Unternehmen nicht im ersten Moment, ach, du willst uns ein anderes Betriebssystem da drauf machen? Klar, es spart Kosten, aber ist das nicht trotzdem so ein Moment, wo man, will ich das wirklich?
Du hast vollkommen recht. Diese Angst ist da. Und die muss ernst genommen werden, die muss man adressieren, denn was steckt denn dahinter? Das Unternehmen hat Angst, plötzlich nicht mehr produzieren zu können oder eine Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern zu erzeugen, weil die vielleicht plötzlich mit dem nicht arbeiten wollen. Also diese Ängste sind alle dadurch, dass es wenige Vorbilder gibt, die sagen, ja klar, wir haben das gemacht und es hat super funktioniert. Das hört man leider wenig, weil immer noch diese panische Angst da ist und diese Angst vor Veränderung, das hat ja bisher alles funktioniert und plötzlich soll man was ändern, was vielleicht nicht mehr danach so richtig funktioniert. Und dann sage ich, diese Angst ist vollkommen irrational. Denn wie geht man denn bei sowas vor? Es ist doch ganz einfach. Wir nehmen doch nicht gleich 50 PCs, spielen Linux drauf und hoffen, dass es funktioniert. Das ist ja Quatsch. Das wäre ja unverantwortlich. Mhm. Wir machen es Stück für Stück. Wir schauen erstmal, wir analysieren kurz, was läuft da. Dann machen wir mit einem oder zwei Piloten die Tests. Wir schauen, was können wir 1:1 umsetzen? Wo müssen wir Alternativen schaffen? Zum Beispiel bei diesen PCs, die Produktionsstraßen steuern. Absolut unproblematisch gewesen. Da wurde nur ein Browser benötigt und das Ding musste drucken können. Das war ganz einfach. Da mussten wir überhaupt nichts umstellen. Das lief fast out of the box. Bei einem Office-PC ist es ein bisschen anders. Da ist dann vielleicht noch eine Telefon-App drauf. Da ist vielleicht noch ein Office installiert oder. Das heißt, da muss man sich diese genau die Programme anschauen und man muss einen Migrationsweg finden. Aber das ist alles möglich und wir reden jetzt von weit, weit weniger Invest. als der Austausch der PCs gekostet hätte.
Jetzt sag nochmal ganz kurz, weil wir wieder über Linux sprechen. Du hast es in der ersten Folge schon erklärt, was die Vorteile von Linux sind. Sag's doch hier nochmal ganz kurz, was es mir als Unternehmen bringt, sozusagen Linux zu nutzen.
Linux ist erstmal kostenfrei. Für ein Unternehmen, das Linux einsetzen möchte, fallen keine Lizenzkosten direkt an. Dieses Thema mit dem Support und Erwartung, das habe ich bei Linux genauso wie bei Windows, aber bei Linux ist es wesentlich geringer. Das Linux hat viel weniger, es gibt viel weniger Aufwand, um ein Linux sicher zu machen, um ein Linux zentral zu verwalten. Um ein Microsoft, reines Microsoft-Netzwerk zu verwalten, muss ich sehr viel zusätzliche Software einsetzen oder zusätzliche Systeme einsetzen, die das noch absichern. Es gibt so gut wie keine Viren für Linux. Jemand, der eine E-Mail auf einem Linux öffnet, wo ein Virus drin ist, der hat keinen
Aber
Virus.
Aber wie kann das denn sein? Warum gibt es für Microsoft so viele Viren und für Linux nicht? Erklär mir das nochmal.
Das liegt an zwei Themen. Das eine ist, Microsoft ist eine viel größere Angriffsfläche, weil 85% der PCs da draußen sind halt nur Microsoft Windows.
Ja, aber
Microsoft
stell dir mal vor, steigen jetzt alle auf Linux um. Bedeutet das nicht auch, dass dann...
Dann kommt der zweite Vorteil von Linux, denn Linux hat vom Betriebssystem aus schon ein sehr, sehr striktes, sehr transparentes Berechtigungskonzept. Das heißt, selbst wenn sich dieser User irgendwas Ausführbares, also nicht die Benutzer können unter einem Linux eigentlich nicht einfach Programme ausführen. Also sie können zwar installierte Programme ausführen, aber neue Programme, die sie runterladen oder installieren, die können sie nur bei sich in ihrem kleinen User-Umfeld ausführen. Und in dem Moment, wo sie sich neu anmelden, je nachdem, wie es eingestellt ist, ist das auch alles wieder weg. Das heißt, man hat einfach unter Linux, es gibt A, sehr, sehr, sehr wenig Viren, die sich in diesem Bereich tummeln. Und B, das Betriebssystem an sich ist sehr viel härter und sehr, also out of the box schon sehr viel härter. Was für mich als IT-Nerd noch so eine Sache ist, in einem Linux-System sehe ich genau, was läuft. Nur das, was ich installiert habe als Administrator, läuft auf dieser Maschine, nichts anderes. Mhm. Bei einem Microsoft Windows kann ich das nicht sehen und kann ich das nicht kontrollieren.
Also viel im
das
Hintergrund
ist immer
läuft,
so ein bisschen Black Box. Mhm. Und diese vielen Prozesse, die da im Hintergrund laufen und irgendwas senden, irgendwas empfangen, ich kann das unter einem Windows nur ganz schwer kontrollieren. Unter einem Linux kann ich die Motorhaube aufmachen als Administrator und tatsächlich jedes Bauteil dieses Motors unter die Lupe nehmen. Mhm. Und dadurch wird es auch sehr viel einfacher. Auf einem Linux-PC ist sehr viel weniger Software installiert als auf einem Windows-PC. Eben nur das, was der Benutzer tatsächlich benötigt. Und
aber es gibt doch alles sozusagen, was ich brauche. Ich kann jede App, jede Anwendung, die es vielleicht auch bei Microsoft gibt, finde ich dann sozusagen auch bei Linux.
Die Hersteller lernen tatsächlich, dass Linux ein wichtiger steigender Faktor wird und deswegen entwickeln tatsächlich sehr viele Softwarehersteller in der Zwischenzeit auch Linux-Varianten. Mhm. Dass es eine 1-zu-1-Migration ist, das muss ich ganz klar sagen, ist nicht der Fall. Mhm. Ich werde immer, also klar, je mehr ich, also die Browser funktionieren unter Linux wie unter Windows, das heißt, wenn ich alles im Browser bediene, ja, dann kann ich sofort auf Linux rumsteigen. Je mehr Windows-native Programme ich einsetze, desto mehr muss ich recherchieren und desto mehr muss ich unter Umständen tatsächlich auch ein liebgewonnenes Programm ersetzen, mhm, um unten drunter das Linux nutzen zu können. Aber lass mich bitte noch eine Kleinigkeit, die haben wir nämlich vorhin vergessen. Mhm. Ein Vorteil von Linux, wo wir haben zwar am Anfang gesagt, das ist lizenzfrei und so. Mhm. Es ist vor allem in der längeren Nutzbarkeit der Ressourcen. Ich bin ein großer Fan von Nachhaltigkeit. Ich will doch, dass ich, wenn ich einen Computer angeschafft habe und der läuft, dann will ich den doch nicht aus Spaß entsorgen, obwohl er seine Aufgabe noch erfüllen könnte. Und unter Linux habe ich sehr viel längere Nutzungszyklen. Ich kann den PC länger nutzen. Ich kann die Software länger benutzen. Diese Nachhaltigkeit, diese ressourcenschonende Nachhaltigkeit, die steht da tatsächlich auch wirklich auf einem wichtigen Ding. Ich muss nicht einfach nur austauschen, weil Microsoft das so möchte, sondern ich kann mich auf die Lebensdauer der eigentlichen Produkte verlassen. Spätestens, wenn ich dann neue PCs kaufen muss, spare ich mir mindestens die $100 ja. Windows-Lizenz.
Dann lass uns doch jetzt mal über die Exit-Strategien sprechen.
Der Rethys Exit-Hack.
Wenn uns die Unternehmen jetzt zuhören, die Geschäftsführung, und sagen, okay, was kann ich heute jetzt direkt machen? Sag mir mal, gibt es da was Kleines, Sanftes, so ein Mini-Hack, den ich sofort umsetzen kann?
ein Mini-Hack, den man sofort umsetzen kann.
Wo er sagt, ich muss jetzt sofort aktiv werden. Ich drücke jetzt diese Tastenkombination. Ich lösche jetzt meine Cloud. Was mache ich jetzt sofort? Weil ich jetzt Panik habe, den Podcast gehört habe und denke, ich muss jetzt direkt was machen. Und ist es, oder vielleicht ist es auch nur der Griff zum Hörer, um jemanden anzurufen, der sich damit auskennt.
Ich wollte gerade sagen, also es hängt sehr, sehr stark von der Person ab. Wir haben in unserer Kundschaft Geschäftsführer, die tatsächlich ein tiefes technisches Verständnis haben. Wenn das der Fall ist, dann lohnt ein Blick tatsächlich in die verschiedenen Prozesse und dann kann man Stück für Stück sagen, okay, diesen einen Prozess, diese Datenbank, diese Abhängigkeit könnte man reduzieren, indem man die vielleicht anders gestaltet. Oder vielleicht fehlt oft auch nur die Dokumentation. Das wäre vielleicht die grundsätzliche Empfehlung, die ich erstmal jedem Unternehmen gebe. Weil das ist auch das Erste, was wir tun würden, wenn es um so eine Migration geht. Wir würden erstmal schauen, was ist. Und das steht in der Dokumentation und wir stolpern jeden Tag über Unternehmen, die keine aktuelle Dokumentation über ihre IT vorliegen haben, die nicht wissen, wo sind die Daten, wo liegen die, wie sind sie geschützt, wer hat Zugriff drauf. Das sind so Grundbestandteile von einer Dokumentation. Ein guter IT-Dienstleister fertigt die und die Unternehmen müssen sie ja nur anfordern. Und sagen wir mal, in dem Moment, wo ich diese Dokumentation vorliegen habe, sehe ich auch schnell, wo Handlungsbedarf besteht. Okay. Ansonsten glaube ich, wäre es wichtiger, das Ziel grundsätzlich vorzugeben. Denn dieser schnelle Hack, das was so, ich verstehe die Intention dahinter, aber das wäre eher für eine Privatperson. Privatperson, da gibt es schnelle Hacks. Mhm. Aber für ein Unternehmen hängen ja immer Prozesse dran. Das heißt, einen schnellen Hack für ein Unternehmen gibt es da eigentlich nicht. Mhm. Das ist ein Weg.
Okay, dann sag uns mal, wie.
Den beschreitet man Schritt für Schritt, aber man weiß, in welche Richtung man laufen möchte.
Dann geh den Weg doch mal mit uns Schritt für Schritt. Wie funktioniert die Exit-Strategie?
Also, Exit-Strategie wird häufig im Zusammenhang mit Clouds verwendet. Aber wenn ich jetzt über das Thema Exit-Strategie rede, dann meine ich damit nicht nur eine Cloud. Das gilt auch ganz allgemein für Programme oder für Geräte, für Systeme. Also man sollte immer, wenn man irgendwas anschafft oder ein neues Gerät in Betrieb nimmt oder einen neuen Prozess in Betrieb nimmt, sollte man sich auch überlegen, wie komme ich da jetzt auch wieder raus. Mhm. Ein ganz einfaches, vielleicht auch deutliches Beispiel. Jemand hatte bisher seinen E-Mail-Server im Keller laufen und da sind die ganzen E-Mails eingegangen und dann wurden die bearbeitet oder erstellt und dann sind die E-Mails ins Internet versendet worden. Das war so bis vor einigen Jahren eigentlich das Gang und Gäbe der Unternehmen. Die E-Mails lagen auf diesem Server im Keller. Seit ein paar Jahren ist die Cloud ja in aller Mode und es ist in aller Munde und es ist auch in Mode und es erleichtert dem Administrator vielleicht die Arbeit auch in bestimmten Bereichen, muss man auch ganz klar sagen, dass man die E-Mails in der Cloud macht. Also transferiert man mit Hilfe eines einfachen Migrationsprogramms, wo man wirklich nur weiter fertigstellen klickt und zack sind die Daten bei Microsoft in der Cloud. Plötzlich werden die E-Mails nicht mehr über den Server im Keller des Unternehmens abgewickelt, sondern über den Server, der bei Microsoft irgendwo hoffentlich in Europa steht. Das macht alles sehr viel leichter. Ja? Man muss diese Maschine da unten nicht pflegen. Dieses dreimal weiterklicken und fertigstellen klicken, das geht so rasend schnell und ist so einfach. Und damit ist der Prozess ja schon abgeschlossen und danach läuft ja alles wie vorher. Und was jetzt ein gutes Unternehmen macht, ist vorher mal schauen, okay, wie bekommen wir unsere Daten da wieder raus? Was wäre im Fall X, nehmen wir an, ein Großereignis, Microsoft ist gehackt oder die Microsoft-Server dürfen von Deutschland aus nicht mehr angesprochen werden oder es gibt eine neue Richtlinie in Europa, die irgendwas verbietet oder vielleicht auch aus Amerika, die irgendwas verbietet. Wir wissen es nicht, und das Unternehmen muss aus irgendeinem Grund da wieder raus. Mhm. Wie? Mhm. Diese Frage beantwortet eine Exit-Strategie. Wie kriege ich meine Prozesse so aufgegleist, dass ich da auch woanders hingehen kann? Und das ist zum Beispiel bei E-Mail, indem man standardisierte Schnittstellen verwendet. Zum Beispiel viele Unternehmen haben einen Spam-Filter vor dem E-Mail-Server. Und dieser Spam-Filter sollte so sein, dass man den mit jedem beliebigen Cloud-Dienst oder mit jedem beliebigen E-Mail-Server verwenden kann, sodass ich, wenn ich tatsächlich sage, ich möchte da raus, nicht alles umstelle, sondern tatsächlich nur bestimmte Produkte. Oder dass ich mit Standardschnittstellen oder Standardprogrammen an meine Daten rankomme und nicht darauf angewiesen bin, ein bestimmtes Backup-Programm noch zusätzlich zu kaufen, nur weil ich meine Daten daraus haben möchte. Mhm. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel. E-Mail ist sehr, sehr, sehr einfach zu handhaben. Viel komplizierter wird es, wenn wir über Datenbanken reden oder andere Themen. Aber das ist dann so ein bisschen das Thema, das muss man sich Stück für Stück angucken. Mhm. Mir geht's ja in diesem Thema Souveränität, wir sind jetzt sehr technisch unterwegs gerade. Wir haben über E-Mails und Spam-Filter und solche Sachen gesprochen. Mir geht's ja auch um organisatorische Themen, um personelle Themen. Diese Dokumentation für die IT, von der eigentlich alles startet und alles ausgeht, die sollte ja auch das umfassen, sprich, welche Zugänge haben wir wo, wer hat welchen Zugang, wer hat welche Berechtigung. Und ich meine es jetzt nicht im Datenschutzsinne oder im IT-Security-Sinne, sondern darüber, dass ein Unternehmen zum Beispiel auch ganz souverän entscheiden kann, sich von einem IT-Dienstleister zu trennen oder von einem IT-Abteilungsleiter. Denn nur dann ist es möglich. Mhm. Und das kann man im Vorfeld einfach berücksichtigen. Man kann da Strategien entwickeln. Das ist aber von Unternehmen zu Unternehmen so unterschiedlich. Jedes Unternehmen ist anders, egal welches Unternehmen man schaut. Und jedes könnte das.
Also auf jeden Fall ist der Start erstmal für diese Exit-Strategie, dieses Mindset zu haben, ne? Oder dieses Bewusstsein dafür.
Genau. Es beginnt im Kopf, beziehungsweise es beginnt an der Unternehmensspitze. Also so traurig das klingt, wir brauchen zuerst eine Analyse. Dann testet man vielleicht, aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Unternehmensführung ganz klar kommuniziert, dass das ein strategisches Ziel ist. Denn wir haben so viele Verordnungen, so viele Datenschutz-, Informationssicherheitsverordnungen, jeden Tag kommen neue Gesetze und Compliance-Anforderungen von allen möglichen Richtungen. Aber das ist alles operativ. Das muss das Unternehmen halt machen, hat es keine andere Wahl. Aber diese Souveränität, die kann das Unternehmen machen, die sollte es machen und die steht meiner Meinung nach über den operativen Themen. Das heißt, ich kann unten ganz viele verschiedene Tools einsetzen und die Unternehmensleitung sagt, bitte nimm das, das uns am ehesten souverän bleiben lässt. Und schon hat die IT-Abteilung auch eine ganz klare Entscheidungsrichtung. Und damit wird im Endeffekt über einen längeren Zeitraum hinweg eine Souveränität aufgebaut, eine Unabhängigkeit aufgebaut.
Wie groß siehst du eigentlich das Risiko für Unternehmen, dass sie vielleicht mal gehackt werden? Also gerade für so Mittelständler, mit denen du auch zusammenarbeitest. Ist das ein großes Risiko? Wie oft werden Unternehmen denn in Deutschland gehackt?
Also Unternehmen werden jeden Tag, jede Woche gehackt. Manche merken es gar nicht und bei manchen gehen dann plötzlich die Lichter aus. Aber wir haben tatsächlich jede Woche mehrere Fälle. Mhm. Unter IT-Lern gibt es einen schönen, einfachen, plakativen Spruch. Der ist ganz einfach. Der sagt, die Frage ist nicht, ob du gehackt wirst. Die Frage ist nur, wann.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist, wenn das Zeitfenster nur groß genug ist, 100%.
Mhm.
Wir haben natürlich schon Unterschiede. Also man muss natürlich sagen, man hat so diesen Hack, der ganz einfach ist, ja, wo du und ich können uns ein Hackerprogramm aus dem Internet runterladen, können einfach sagen, lass laufen.
Mhm.
Und dann sucht das Programm automatisch nach Schwachstellen und dann sind wir drin. Das kannst du, das ich, das nennt man auch, das sind so diese Liga der Script-Kiddies, die Leute, die einfach nur ein Programm starten.
Mhm.
So, dann gibt es natürlich aber auch andere Akteure, zum Beispiel Geheimdienste, staatliche Akteure oder eben auch bezahlte Hacker, wo ich sage, okay, ich möchte, dass ein bestimmtes Unternehmen morgen die Lichter ausgehen, hier sind 10.000 Euro und dann gehen da die Lichter aus. Das kostet das Unternehmen wesentlich mehr als 10.000 Euro und ich als Wettbewerber habe vielleicht sogar dadurch einen Vorteil. Das ist so das, was jeder kennt und wo sich jeder auch vorstellen kann. Jetzt haben wir auch noch zwei andere Themen. Das eine ist Sabotage durch Mitarbeiter. Kann auch, sagen wir mal, unwissentlich sein. Aber gerade so gekündigte Menschen neigen manchmal doch zu Jähzorn und legen plötzlich Dinge der IT in den Weg, die nachhaltig dem Unternehmen Schaden zufügen können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es eben auch noch so diese legalen Akteure gibt. Und da gibt es ein ganz, ganz krasses Beispiel. Jetzt gerade vor einigen Monaten ist dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag der Mail-Account von Microsoft gesperrt worden.
Mhm.
Der war wie abgeschnitten von seinen Informationen. Oder er war tatsächlich von den Informationen abgeschnitten. Und das fußte auf einer Anweisung der US-Regierung an Microsoft, die den Account sperren musste.
Ist das ein Einzelfall oder ist das etwas, was häufiger passiert?
Das war jetzt was sehr Plakatives, dadurch, dass dieser Chefankläger natürlich das ist natürlich eine exponierte Person, da merkt man das. Aber es gibt ganz klar so diese Listen der verschiedenen Regierungen, der Personen, die keine Dienste mehr in Anspruch nehmen dürfen, und die US-Unternehmen haben keine andere Wahl. Das Schlimme ist, wir setzen fast ausschließlich US-Software in Deutschland ein. Dieser Bann von, wenn jetzt so eine US-Regierung oder eben auch von mir aus ein Unternehmen sagt, nee, ich biete dir das Produkt nicht an, der kann schon treffen. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach sich dieser Gefahr bewusst wird, dass vielleicht von heute auf morgen Microsoft angewiesen wird, ihr verkauft jetzt bitte keine Lizenzen mehr an Deutschland oder in Deutschland ansässige Unternehmen. Oder vielleicht nur zu einem bestimmten höheren Preis. Ne? Da sind wir bei dieser Zollthematik. Deswegen, es ist eine reale Gefahr. Die ist aber, die ist nicht so in den Köpfen präsent. Man sieht sie nicht. Und viele Leute denken bei Zöllen erstmal an Autos. Aber dass plötzlich die Cloud-Kosten auch mit 39% höher besteuert werden sein könnten, das ist für viele Unternehmen gar nicht greifbar. Und wer jetzt, sagen wir mal, 3- in 5-stelliger Höhe Microsoft-Lizenzkosten hat im Monat, für den macht es dann schon einen Unterschied, ob da plötzlich solche Mechanismen da sind. Ich sehe, dass dieses Thema dieser Souveränität, dieses Thema, dass man in der Lage sein sollte, die Sachen auszutauschen, einfach zu wenig Stellenwert hat. Wir müssen an so viele Dinge schauen, aber darauf wird wenig geschaut, und das zeugt dafür, dass man handlungsunfähig wird.
Ja, dieser Mythos, der immer da noch herrscht, dass es eher sozusagen eher ein Verzicht ist, wenn man diese Programme, dieses Betriebssystem nicht mehr nutzen kann und umstellen muss. Und du hast das in einem Vorgespräch so schön gesagt, digitale Souveränität ist kein Verzicht, sondern ein echter Gewinn.
Ja,
vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Auf jeden Fall. Man erlangt ja Handlungsfreiheit. Man kann ja dann, wenn man beispielsweise offene Software oder eben andere Software einsetzt und diese Lizenzkosten, die man vielleicht anderweitig an US-Tech-Giganten überweisen würde, wenn man diese Kosten sich nicht einfach einspart, sondern an anderer Stelle investiert, zum Beispiel in Know-how-Aufbau, eine stärkere, vielleicht auch eine kreative Stelle in der IT-Abteilung, die eben nicht nur diesen Dienst nach Vorschrift macht, ein PC austauschen oder ein Update einspielen, sondern eine zusätzliche Stelle schafft, die eine strategische IT-Planung macht, dann hat man diese Lizenzkosten nicht verpufft, dann sind die nicht irgendwo im Ausland im Nirvana gelandet für vielleicht irgendwas, was keinerlei zusätzliche Produktivität bringt, sondern dann wurde der gleiche Euro, das gleiche Geld wurde dann investiert in etwas, was dem Unternehmen etwas bringt. Und darin liegt dieser Mehrwert. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich dieses, zum Beispiel jetzt, Linux ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, wenn ich dieses System beherrsche, dann macht es genau das, was ich will, ohne dass es irgendetwas anderes macht. Und so kann ich unheimlich effizient und genau auf mein Unternehmen zugeschnitten eine IT-Landschaft schaffen, die sehr, sehr wartungsarm und sehr, sehr kosteneffizient arbeitet. Und wie gesagt, man muss das Geld ja jetzt nicht unbedingt nur einsparen, man kann es ja einfach investieren in anderen Bereichen.
Ich wollte dich gerade nach diesem einen Satz fragen. Wenn du Unternehmen in einem Satz sagen müsstest, warum sie jetzt anfangen sollten, was wäre dein Satz? Der war gerade so schön. Ist es der Satz oder gibt es noch einen anderen?
Hab Mut. Ja, es ist eine Umstellung. Ja, es ist eine Veränderung. Veränderung tut weh. Aber nur wenn wir uns verändern, können wir nach vorne blicken. Wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren nur marginale Veränderungen im IT-Bereich. Aber weltweit hat sich die IT sehr viel weiterentwickelt. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir hier in Deutschland so technikfeindlich geworden sind, so fortschrittsfeindlich. Wir hatten doch früher die besten Autos, die besten CD-Player. Wir hatten die ersten Mobiltelefone, Siemens und so. Da waren wir ganz vorne mit dabei. Und da hatten wir eine starke Innovationskraft und wir haben das geliebt. Und ich möchte jetzt einfach damit diesen Unternehmen und den Unternehmensleitungen oder auch den IT-Leitungen wieder den Mut machen, zu sagen, ja, wir verlassen vielleicht an einem bestimmten Punkt diesen dicken, breiten, ausgetretenen Pfad, wo alle sind. Aber damit schaffen wir uns keine Probleme oder keine unlösbaren Probleme, sondern wir gehen einen neuen Weg. Und dieser neue Weg ist vielleicht viel, viel besser und viel, viel innovativer und schafft Neues. Denn alles, was wir in Bildung und alles, was wir in Know-how-Aufbau investieren, das können wir immer wieder nutzen. Das ist nicht nach 3 Jahren abgenutzt, sondern jemanden, ich plädiere wirklich dafür, tatsächlich Mitarbeiter zu fördern, in diesem Bereich sich stärker aufzustellen. Denn dann haben wir als Unternehmen plötzlich eine formbare Masse. Plötzlich ist die IT nicht ein festes Gerät, das irgendwo hingestellt wird, eingeschaltet wird und es wird laufen, sondern ich kann es als Unternehmen nach meinem Gusto, nach meiner Notwendigkeit formen. Und ich kann kleiner machen und größer machen. Das ist einfach so diese Idee. Was wichtig ist, ist, damit stärken wir unsere Unternehmen. Damit können die Unternehmen sicherere Arbeitsplätze schaffen. Wir haben Familien, wir haben diese Gesamtheit an der Bevölkerung hier. Wir haben die Wertschöpfung hier und können damit einfach stabiler und mit mehr Selbstvertrauen in die Zukunft gehen und sind nicht einfach nur ein Objekt von irgendwelchen großen Tech-Giganten, die, oder ich sag mal jetzt nicht Objekt, sondern vielleicht eine Kuh, die von irgendeinem Tech-Giganten gemolken werden muss, wenn es gerade mal wieder Geld braucht.
Sehr schön, Jens. Bei dir finde ich so toll, dass es so wenig aus dieser Angst heraus, sondern immer aus dieser Chance heraus, dass du aus dieser Chance heraus, aus diesem Positiven sprichst. Und das ist, ja, das begeistert mich sehr. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für diese zweite Folge.
Herzlich gerne.
Großartig. Uns gibt es ja immer alle 2 Wochen und wir haben auch schon das nächste große Thema im Visier. Kann IT-Sicherheit auch ohne die Großen funktionieren oder öffnen wir damit Hackern die Tür?
Ich freue mich schon.
Sehr gut. Also vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es alle 2 Wochen immer am Donnerstag. Alle weiteren Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und falls Sie uns noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das gerne, damit Sie auch keine Folge verpassen. Und schreiben Sie uns gerne Wünsche oder Anregungen oder auch Fragen, die Sie haben. Die können wir dann gerne einbauen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Und vergessen Sie nicht, digital souverän statt digital abhängig. Der erste Schritt beginnt immer jetzt.